Liebe Zuhörer, wir sind hier beim Literaturpodcast.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Es geht hier über das Buch von Melanie Möller, Der entmündigte Leser, für die Freiheit der Literatur, eine Streitschrift. Heute sind am Mikrofon hier Wolfgang Hörner
und Melanie Möller.
Melanie Möller ist mir, ich bin der Verleger des Buches, als eine deutsche Literaturwissenschaftlerin aufgefallen, die sich sehr frei und in ungeregelten Bahnen im besten Sinne äußert, auch in Zeitungen und Zeitschriften wie der FAZ oder der NZZ, auch zu kritischen Themen. Und so sind mir einige ihrer Artikel aufgefallen, die mir aus dem Herzen gesprochen hat, denn wir haben gerade ein Phänomen, dass die Freiheit der Literatur und die Freiheit der Kunst wirklich einschränkt. Immer öfter geht es darum, Bücher umzuschreiben, zu bearbeiten, vielleicht sogar zu verbieten, die bestimmte Wörter oder Themen aufwerfen. Und Melanie Möller ist eine, die sagt, Literatur kann, darf und soll alles. Insofern warst du, liebe Melanie, gleich dabei, als ich sagte, kannst du mir ein Buch schreiben?
Ja, ich war gleich dabei, lieber Wolfgang, habe mich über diese Möglichkeit sehr gefreut, weil ich ohnehin schon mit dem Gedanken schwanger gegangen bin, um dieses schöne Bild zu gebrauchen, mich doch vielleicht mal ein bisschen zusammenhängender zu der Problematik zu äußern. Nachdem ja immer mal wieder Gelegenheit gab und gibt, das auch etwa in Form von kurzen Einlassungen in Zeitungen oder TV-Formaten kundzutun, aber nicht so zusammenhängend. Und vor allen Dingen sollte es jetzt auch darum gehen, die Literatur, also das Opfer dieser ganzen Debatte, mal in den Mittelpunkt zu stellen und etwas genauer zu befragen hin auf diese Eingriffe.
Insofern hat das Buch auch eine besondere Struktur. Es hat eine durchaus scharfzügige Einleitung. Und dann kommt genau der Teil, der sonst immer weggelassen wird, nämlich es geht tatsächlich um Autoren und ihre Werke in einer gewissen Tiefe, in denen du im Gegensatzpaaren klar machst, warum es jetzt nicht nur auf ein Wort ankommt, das jemand verwendet, sondern in welchen Kontexten, mit welchen Hintergedanken, in welchen Konzepten diese Sachen verwendet werden. Darauf wendest du dann einige Kapitel, ungewöhnliche Kapitel in Zweierkonstellationen. Wie kam es, also Zweierkonstellationen wie Homer und die Bibel, Ovid und Brodsky, ungewöhnliche sicher Euripides und Annie Arnaud. Wir werden nachher noch zwei Stücke hören. Wie kam es auf diese Idee dieser Gegensatzpaare? Oder oft nicht Gegensatz, vielleicht auch Ergänzungspaare?
Ja, sowohl als auch, also vielleicht mehr Ergänzung als Gegensatz. So ein gewisses, ja, eine gewisse Heuristik spielt im Hintergrund schon auch eine Rolle. Es gab ja sehr viele Namen, die im Gespräch waren, Werke von Autoren und Autorinnen in diesem Fall auch, die in die Kritik geraten sind. Und natürlich hat es das auch dazu angeregt, diese Paare zu bilden. Dann habe ich aber auch systematisch in der Antike noch einmal herumgeschaut. Die antike Literatur ist auch immer mal wieder kritisch eingeflossen in die Debatten, aber dann auch wieder nicht so bekannt, was da eigentlich für auch verstörende Potenziale drin stecken für einige. Deswegen habe ich versucht, also eben gerade auch die antiken Texte mit neueren, teilweise sehr neuen zu verbinden. Und dann immer geschaut, gibt es Debatten um einzelne Wörter und versucht danach so ein bisschen zu gruppieren. Also wo sind Einzelwörter oder bestimmte inhaltliche Kontexte das Problem? Wo sind es vielleicht die Autoren mit ihren Biografien selbst, die die Lektüre verstellen? Wo geht es einfach nur um sogenannte Triggerwarnungen, weil man glaubt, die Leute bräuchten so eine pädagogische Hinführung, wenn sie sich denn schon dem Lesewagnis aussetzten. Also daraus hat sich dann so diese Konstellation ergeben, diese Paare. Es hätten auch noch andere sein können, aber irgendwann muss ja auch vorerst Schluss sein. Und deswegen ist es jetzt bei dieser Auswahl geblieben.
Also bei den Paaren findet man natürlich sozusagen die Autoren, deren Werke oder Teile deren Werke momentan umstritten sind. Meinetwegen Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, wo es die große Diskussion um das Wort Negerkönig gibt. Soll das ersetzt werden durch Siezekönig? Kann man das heute noch schreiben? Es kommen natürlich sozusagen notorische Autoren, vor ein explosives Paar ist, zum Beispiel Petronius und Celine, ein äußerst von vielen sehr kritisch gesehener Autor, den du vielleicht nicht verteidigst, aber dessen Werk du, so wie alle Werke hier, verteidigst, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, den du auch machst. Es sind aber auch ungewöhnliche Werke drin und wir werden ein kleines Stückchen auch hören. Zum Beispiel fängt es an mit Homer und der Bibel und da denkt man ja eigentlich, oh, das ist doch der Homer, ist doch der Urvater sozusagen der Literatur, von allen geachtet irgendwie. Was ist denn da? Und die Bibel, das Grundbuch des Christentums, warum hast du mit denen angefangen?
Ja, weil sie eben irgendwie am Anfang stehen, am relativen Anfang. Wir wissen ja alle, dass das so Konstruktionen auch sind mit Anfängen und dass wir natürlich aufgrund der Überlieferungslage nur einiges überblicken können und das dann auch nur sehr diffus. Und warum habe ich mit denen angefangen? Weil auf der einen Seite Texte dazu einladen, weil sie alles, also die ganze Palette verbotener oder verpönter Dinge enthalten und ja auch, also zumindest im Falle der Bibel, schon für einigen Anstoß gesorgt haben, dass also Passagen für leseunwürdig gehalten wurden. Wir haben dieses Beispiel aus den USA, ich lese das gleich nochmal, aber es gibt noch einige mehr. Und bei Homer ist es nicht ganz so plakativ, aber es gibt auch immer wieder Debatten, gerade auch in begleitenden Büchern oder Schullektüre, dass man also darauf hinweist, dass hier irgendwie Splatter-Movie-artiges zu erwarten ist und Frauen natürlich kein Wahlrecht hatten und all diese Dinge. Insofern passte das, schien mir ganz gut zusammen. Also Anfang, was ist am Anfang? Am Anfang war das Wort im vielfältigen Sinne. Und dann kommt auch noch hinzu, dass in beiden Fällen die Autorenfrage äußerst schwierig ist. Bei Homer wissen wir, dass das wohl auch eher ein Sammelwerk ist, an dem sehr viele Hände, Füße, Stimmen mitgearbeitet haben und bei der Bibel sowieso. Das machte das Ganze dann nochmal besonders reizvoll.
Dann würde ich sagen, hören Sie doch da vielleicht rein.
Nun werde ich also ein paar Passagen aus dem ersten Kapitel zu Homer und der Bibel lesen, das den Untertitel trägt von epischer Gewalt und anderen Ungeheuerlichkeiten. Befragen wir also in Sachen Sensibilität zunächst drei der ältesten und einflussreichsten Texte überhaupt, die Epen Homers, Ilias und Odyssee sowie die Bibel. Diese drei stellen für die heutige Lesewelt eine besonders große Herausforderung dar, nicht nur, weil sie aus so fernen zeitlichen Dimensionen stammen, sondern weil sie erst recht kulturell fremd wirken, zumal die überlieferten Texte mehrere einander überlagernde historische Schichten repräsentieren. Außerdem gestaltet sich die Frage von Autoridentität und Autorität als besonders komplex. Die Identität Homers bietet seit jeher eine hübsche Projektionsfläche für vielfältige Fantasien. Gab es den Herrn überhaupt? War es einer? Waren es mehrere? Um wen geht es hier eigentlich? Eine beachtliche Plausibilität hat jedenfalls die Vermutung, hinter Ilias und Odyssee stehe ein Kollektiv aus Autoren verschiedener Generationen. Von den Autoren der Bibel lässt sich bekanntlich noch weniger sagen. Und wenn wir das Werk für Gottes Wort hielten, so würde diese Annahme die Autorfrage nicht eben vereinfachen. Auf dieser fragilen Grundlage sind, könnte man meinen, nachträglichen Korrekturen jedweder Art Tür und Tor geöffnet. Ist es nicht legitim, Texte dem Zeitgeist anzupassen, die von jeher einem gewissen historischen Wandel unterworfen waren? Ja und nein. Denn mag es auch geboten sein, die Überlieferung und den Zustand der Texte in ihren Kontexten immer aufs Neue zu überprüfen und dem aktuellen philologischen Kenntnisstand anzupassen, so heißt das noch lange nicht, dass irgendjemand ihm unliebsame Inhalte oder Formen kosmetisch bereinigen sollte oder dürfte. Gewiss, das Problem der Übersetzung in unterschiedliche Sprachen zu verschiedenen Zeiten entfaltet hier eine besondere Dynamik. Dennoch gilt es, dem Glutkern der Originaltexte möglichst nahe zu kommen, ihn am Glühen zu halten. Und das ist sehr gut möglich, weil jede Sprache genug Material zur Verfügung stellt, das, was die zu übersetzenden Texte ausmacht, in adäquate Sprachkleider zu hüllen. Und das bedeutet in diesem Fall, dass die Kleider aus eben dem Stoff gefertigt werden sollten, den das Original verlangt. Sonst hätten wir es in der Tat mit kultureller Aneignung zu tun. Die von etwaigen Lesern als heikel empfundenen Darstellungen im Einzelnen zu erfassen und zu erläutern, ohne sie mit zeitgenössischen aktuellen Standards moralisch zu bewerten, kann allenfalls Aufgabe eines Kommentars sein. Dieser darf gerne erklären, was zur Zeit der Genese eines Textes als gewöhnlich galt, im Laufe der Zeit, hier der Jahrtausende, aber starkem Wandel unterworfen war, weil sich Wissenshorizont, Lesegewohnheiten und nicht zuletzt moralische Normen zum Teil radikal verändert haben. Und wer einen solchen begleitenden Kommentar konsultieren möchte, kann dies gerne jederzeit tun. Das gilt, wie jetzt vorher von Homer gesprochen, für das andere Buch der Bücher, die Bibel. Denn ist nicht auch sie voller Angriffe auf Minderheiten? Ist nicht auch sie übervoll von nicht nur misogyner Brutalität? Das bestätigen nicht zuletzt die Lektüreverbote, die aus Teilen der Vereinigten Staaten herüberschwappen. Im US-Bundesstaat Utah etwa ist im März 2023 ein Gesetz erlassen worden namens Sensitive Materials in Schools, auf dessen Grundlage Eltern behördlich Beschwerde einreichen können, wenn ihnen an Schulen eingesetzte Bücher oder Filme als mit pornografischen und unanständigen Inhalten durchsetzt erscheinen. Als anstößig definiert das Gesetz Bücher, die explizite Stellen, ich weiß, sexuelle Erregung, Stimulation, Masturbation, Geschlechtsverkehr, Sodomie oder Fummeln beinhalten. Die Heilige Schrift ist wegen einiger als pornografisch inkriminierter Textpassagen ein prominentes Opfer dieses fragwürdigen Eingriffsrechts. In ihr entdeckten besorgte Eltern eines der sexgeladensten Bücher überhaupt mit Inzest, Masturbation, Sodomie, Prostitution, Genitalverstümmelung, Oralverkehr, Dildos, Vergewaltigung und sogar Kindsmord, die sie in einem 8-seitigen Dossier zusammenstellten. Unter den Belegstellen finden sich schon auf den ersten Blick verdächtige Passagen aus dem Schöpfungsbericht der Genesis. Es heißt dort: Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Weiter heißt es: Also gaben sie ihrem Vater die Nacht, auch Wein zu trinken. Und die Jüngere machte sich auch auf und legte sich zu ihm, und er ward's nicht gewahr, da sie sich legte, noch da sie aufstand. Also wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Was soll man sagen? Inzest zum Auftakt. Und wenig überraschend geht die Initiative von den lüsternen Töchtern aus. Alkohol ist natürlich auch im Spiel, der Vater ist in dieser Szenerie eher ein Opfer und er kriegt ja, angeblich nicht untypisch für Männer, auch nichts mit. Dass die unverfrorenen Mädchen gleich schwanger werden, sogar beide, ist ein hübscher Special Effekt. Von diesen Ungeheuerlichkeiten können sich gleich mehrere Menschentypen verletzt fühlen. Frauen in ihrer Ehre, Väter in ihrer Rolle, Inzestopfer in ihrem persönlichen Erfahrungsschatz und so weiter. Allerdings bedarf es schon einer gehörigen Portion Selbstbezogen und Gerechtigkeit, um sich mit diesen gesichtslosen Figuren der Genesis zu identifizieren.
Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, wir haben gehört, es gibt in Utah diese Eltern, die sich gegen die Bibel aussprechen. Ich wollte hier jetzt nochmal ein bisschen über die Brisanz des Themas reden. Kann man da auch nicht sagen, naja gut, das sind jetzt komische Eltern in Utah, wir sind hier in Europa. Es gab auch Kritiken, die tatsächlich sagten, die Melanie Möller, die macht hier sozusagen ein Thema groß, das es so groß doch gar nicht gibt. Wo siehst du die Brisanz des Themas hier auch aufscheinen?
Ja, diese Stimmen gibt es natürlich immer mal wieder, aber die Brisanz des Themas lässt sich trotzdem nicht wegdiskutieren, wie ich meine, weil es irgendwie schon so zerfasert ist oder so, es wabert so herum und das macht es vielleicht gefährlicher, finde ich. Ich würde diesen Begriff ruhig benutzen, als wenn man jetzt so ein Gebot irgendwie hätte, was zentralistisch vom Staat oder so, wie so ein Index immer funktioniert hat, eingesetzt würde gegen bestimmte Texte. Da würde man sich auch wahnsinnig aufregen, aber es wäre dann irgendwie leichter zu fassen und vielleicht wäre der Run dagegen dann auch klarer zu steuern. Hier ist es so, dass man auf die anderen guckt, in den USA ist ja viel schlimmer oder teilweise in England puritanischer und so weiter. Und das ist dann jetzt auch schon gar nicht mehr so schlimm und bei uns sowieso nicht, stimmt aber nicht, weil einfach durch dieses Wabernde und schwer Greifbare diese Diffusität dieser Eingriffe und Angriffe und Vorsichtsmaßnahmen eine wahnsinnig große Unsicherheit entstanden ist. Und das ist mir auch jetzt bei den ganzen Gesprächen aufgefallen im Vorfeld oder als Begleiterscheinung, dass die Unsicherheit der Leute, die mit Literatur zu tun haben, über Literatur reden, einfach da ist und vielleicht drastischere Formen angenommen hat als die Eingriffe selbst. Und das ist ja auch schlimm. Also das heißt eben, dass das Ganze sehr unklar ist und dass es wichtig ist, dagegen zu steuern und ganz klar zu sagen, was geht und was nicht. Und mach doch bitte immer nur das, was du für richtig hältst und nicht, was du glaubst, was vielleicht irgendjemand irgendwo auf der Welt kritisch betrachten und dann irgendwie mit einem Mini- oder größeren Shitstorm anfallen könnte. Mach dich davon frei. Also ich finde, diese oft auch vorauseilende Gehorsam und diese Sehnsucht nach Kontrolle bedenklicher fast noch als die Sache selbst. Also die ist auch sehr bedenklich, aber beides geht zusammen und insofern sehe ich da durchaus großes Potenzial an Gefahr.
Ja, es gibt ja so einige sehr konkrete, glaube ich, Dinge, zum Beispiel Wolfgang Köppen wurde aus der Abitursprüfung rausgenommen, ein Text, weil man sagt, ja, da kommt ja das N-Wort vor, das können wir nicht mehr in so eine Abitursprüfung reinnehmen. Es gibt, das habe ich erlebt mit einem Autor, der sich beworben hat für eine Förderung. Da kam das Wort Zigeuner vor und dann war es völlig egal, in welchem Kontext wir es einsetzt, wer das sagt, wer das denkt. Und das ist ein Autor, der natürlich sehr darüber nachdenkt, wie ein Wort wie einwendet. Kam sozusagen von der Leiterin der Behörde die Aufforderung an ihn, er solle doch erklären, warum er das verwendet. Obwohl eine ganze Kommission Literatur eingesetzt war, die dieses Stück Literatur für förderungswürdig erklärt hat. Also das sind genau die Phänomene, die du beschreibst. Das ist vielleicht nicht gar nicht mal so, dass jemand selbst es schlimm findet, nur man will keine Fehler machen. Und das ist in der Tat wahrscheinlich was, was sich ganz breit durchsetzt. In den Verlagen habe ich es auch inzwischen, dass man immer wieder angeboten bekommen, Sensitive Reading, also jemand, der einen Text nach kritischen Wörtern durchsucht und die dann entfernen soll. Gibt es denn sowas im universitären Bereich auch?
Nicht so gesteuert. Also es gibt auf jeden Fall Universitäts- oder Bildungsinstitutionen übergreifend, also Angebote, dass man sich in allen möglichen Bereichen weiterbilden kann, um sensibler zu werden, auch für Lektüren, ja, oder für das Sprechen über Literatur. Es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie feste Vorgaben gibt und ich bin optimistisch, dass das auch so bleibt, denn sonst wäre es noch ein Grund mehr, auf die Barrikaden zu gehen. Aber so Empfehlungen, die oft sehr subjektivistische geradezu Maßgaben verbreiten wollen, die gibt es. Und es gibt auch da bei der Auswahl von Lektüren für Seminare gibt es dann schon auch. Das kriegt man dann schon mit. Manchmal Bedenken, kann man das machen? Oder wenn Texte aus anderen Zeiten gelesen werden oder was ja häufig vorkommt an einer Universität zum Beispiel oder Romane, die jetzt entstanden sind, aber wie das Beispiel mit dem Zigeuner eine andere Zeit in der Fiktion authentisch darstellen wollen. Also, dass es da dann schon auch kritische Diskussionen gibt und dass es da dann auch von Seiten der Studenten manchmal, also ich persönlich habe das noch nicht erlebt, aber schon öfter gehört, manchmal doch sehr nachhaltige Kritik geäußert wird, dass man das eigentlich nicht möchte und sich dagegen verwahre und auch bestimmte Texte von bestimmten Philosophen, die in Misskredit geraten sind, nicht mehr lesen wolle oder so. Da gibt es schon einiges und da müssen schon immer wieder, muss immer wieder wiederholt werden, dass das nicht geht und dass das die Freiheit der Lehre und auch der Lehrenden, die das zu verantworten haben, touchiert und dass man gerne kritisch diskutieren kann, aber nichts weiter. Und ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, das gibt es ja auch öfter, diese Verwechslung der Ebenen. Wir sprechen ja vornehmlich über Literatur und dass man jetzt nicht durch die Straßen läuft und wie mit dem Tourette-Syndrom Zigeuner brüllt oder so, das versteht sich auch von selbst. Ja? Oder dass man in öffentlichen Diskussionen, wenn man was repräsentiert, verantwortlich handelt und nicht die Leute beschimpft oder mit Bezeichnungen belegt, die sie nicht hören wollen, das versteht sich auch, so funktioniert Kommunikation. Aber das gilt nicht für die Kunst, auch wenn sie natürlich irgendwie in Interaktion mit der Gesellschaft steht. Aber gerade deshalb sollte sie eben auch andere Rechte und Freiheiten genießen als jetzt so ein formalisiertes Gespräch.
Ja, nicht umsonst hast du ganz an den Anfang deines Buches ein Zitat von Kafka gestellt, der uns, man kann es nicht so schön ausdrücken wie er, man müsste es eigentlich vorlesen, natürlich sagt, eigentlich wollen wir nicht die Bücher, die wir eh schon kennen, sondern wir werden davon klüger sind, bringt uns weiter. Wir lesen Bücher, die ein wirkliches Abenteuer sind und die uns auch mal wehtun können. Das ist auch deine Position?
Das ist auch meine Position, ja, mit der Betonung auf der Verletzung auch. weil man ja sich damit begnügen könnte, zu sagen, Bücher sollen uns überraschen und nicht nur in unseren Erwartungen bestätigen. Ja, aber diese Überraschungen sollen vielleicht auch oder müssen nicht nur positiv sein, also dass man danach erstmal entspannt in die Badewanne geht, sondern vielleicht auch mal verstört durch den dunklen, finsteren deutschen Wald läuft oder sonstigen Wald irgendwo auf der Welt, ne? Weil man da etwas zu lesen bekommt, was nun so gar nicht in das eigene Weltbild passt, schon gar nicht in das eigene Moralische. Und das macht das Experimentieren, das Gedankliche dann ja auch wirklich erst reizvoll, wenn es auch sowas aus einer Stoßrichtung kommt, die man als dunkel verstörerisch empfindet.
Deshalb sagst du auch tatsächlich, und das Buch ist auch als solches gedacht, es braucht einen richtigen Kampf für die Freiheit der Literatur. Sie muss frei bleiben, sie muss ein Freiraum sein, in dem ein Autor tatsächlich auch strittige Thesen, strittige Weltbilder, strittige Figuren entwickeln kann. Nicht drin ist meinetwegen Nabokov. Lolita war ja auch groß diskutiertes Buch, zu Recht. Und das hat natürlich Gesellschaften weitergebracht, dass diese Diskussionen da sind. Du sagst, es braucht einen entschiedenen Kampf dafür und verstehst dein Buch auch als Teil dieses Eintretens für die Freiheit der Literatur. Deshalb sehr scharfzüngig die Einführung, die wir heute nicht vorlesen, die können Sie selber lesen, aber ein ganz kleines Stück von hinten werden wir noch hören. Es gibt natürlich einen kleinen Schlussteil, der von der schönen Helena zur fetten Ilke heißt. Und wir hören aber auch noch ein kleines Stück über ein gerade viel diskutiertes Thema, nämlich es geht um Astrid Lindgren und um Sappho im eigentlich letzten.
Astrid Lindgren, ich sage schon Pippi Langstrumpf, weil um die geht es natürlich vor allen Dingen ein wenig lesen. Vielleicht noch mit der Vorbemerkung, dass oft die Frage aufkommt, ob denn, also Freiheit für Literatur, ja, was Erwachsene angeht, aber ob man nicht für Kinder doch da andere Regeln gelten lassen solle. Das sehe ich anders. Natürlich gab es ja immer schon Altersbeschränkungen oder Debatten darüber, was für Kinder in bestimmtem Alter zulässig ist. Und man kann natürlich dann schon auch entscheiden, will man diese oder jene Themen vielleicht zumuten Kindern, die irgendwie konkurrenzfähig sind zu den Spielen, die sie an der PlayStation oder so spielen. Das ist ein eigenes Feld. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn es darum geht, Kinderbuchklassiker, die bestimmte Begriffe benutzen aus dem Kontext der Zeit, wie es immer so schön heißt, darf man getrost seine Finger lassen. Ja, ich habe also ein bisschen was über Pippi Langstrumpf und ihre früh schon kritische Rezeption erzählt und dann geht es weiter. Aber bei diesem Fall bleibt es nicht. Und auch bei Pippi geht das alles ja längst viel weiter. Dass Schwarze ihren Vater zum König auserkoren haben, ein Unding. Als Pippi ihre großen löchrigen Schuhe auf afrikanischen Boden setzt, werfen sich dunkelhäutige Kinder ihr zu Füßen, so wie sie die blassen Schwedenkinder in ihrer Nachbarschaft verehrten. Ein hoffnungsloser Romantiker, der denkt, der Kolonialismusaufschrei wäre unterblieben. Dabei hat Pippi überhaupt keine Freude an dieser Huldigung. Sie schmeißt sich selbst auf den Boden, um dieses ganze Gedöns lächerlich zu machen. Sie ist eine von ihnen, alle Kinder gehören zusammen. Dennoch sind einige Hartgesotten in ihrem grenzenlosen Größenwahn der Meinung, dass die Autorin Astrid Lindgren überhaupt nicht mehr zeitgemäß sei, was immer das heißen mag. Ich zitiere die Leiterin einer rassismuskritischen Kindertagesstätte aus Groß-Flottbeck bei Hamburg. Ich persönlich finde, Astrid Lindgren ist nicht mehr zeitgerecht. Wir leben hier im Jahr 2022. Wir haben eine Black Lives Matter-Bewegung. Wir leben in einer Diversität in Deutschland und ich finde, wir sollten einen weiteren Blick zum Thema Diversität, zum Thema Gender orientiert haben. Das Zitat ist beendet. Man sollte Pippi Langstrumpf und ähnliche als problematisch bezeichnete Bücher daher allenfalls mit älteren Kindern und unter behutsamen didaktischen Anleitungen lesen. Ähnlich äußert sich der Kollege, der dem Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung vorsteht oder vorstand. Ich habe es jetzt für den heutigen Tag nicht mehr aktuell überprüft. Er sieht überall gefährliches Vorurteilspotenzial und empfiehlt kritische Vorleser, die problematische, weil verrucht verrückte Pippi-Behauptungen wie die folgende erläutern sollen. Pippi im O-Ton. Wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind mit einem Engel als Mutter und einem Negerkönig als Vater immer die Wahrheit sagen soll? Übrigens will ich euch verraten, dass es in Nicaragua keinen einzigen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Als ob ein Kind eine Vorstellung von Nicaragua hätte, beziehungsweise damit einen bestimmten Menschenschlag verbände. Als ob ein Kind nicht Kind, also frei genug wäre, sich mehr an der menschlichen Fähigkeit der Lüge zu erfreuen, als an langweiligen biologisch-biografischen Lokalisierungen. und als ob der Engel, den die Mutter abgibt, nicht genauso für die Lügerei verantwortlich wäre. Und wer sagt überhaupt, dass Lügen etwas Schlechtes ist? Lügen ist kreativ. Im altgriechischen Pseudestei fallen Erfindungsgabe und bewusste Lüge noch zusammen, aber nicht etwa aus Mangel an Differenzierungsmöglichkeiten, sondern aus Lebensklugheit. Aber für aufgeklärte Erkenntnis- und Wahrheitsfans kann das natürlich kein Kriterium sein. Pippi, Jim Knopf, TKKG, Fünf Freunde, Die unendliche Geschichte, Hani und Nani, viele Bücher, die die Kindheit mehrerer Generationen geprägt haben und teilweise noch prägen, sind unter die blutigen Messer der Kritik geraten. Das hinterlässt bei den Lesern den Eindruck, für ordentliche Einfallspinsel gehalten zu werden. Kein Grund, gleich beleidigt zu sein, versteht sich. Eben das ist ja das Problem der aktuellen Debatte, dass vieles zu persönlich genommen wird von Leuten, die sich zu wichtig nehmen im Angesicht der Literatur. Haben Sie sich alle mehr oder weniger unbemerkt implizit an der Verfestigung von Vorurteilen beteiligt, schlimmstenfalls sogar rassistische Klischees reproduziert, natürlich wieder jede Absicht? Wer so etwas unterstellt, hat wohl selbst ein Problem. Schließlich, wer legt eigentlich fest, was alles zu den punktuell inkriminierbaren Aussagen oder Begriffen gehört? Die Hautfarbe hatten wir hier schon. Bei Pippi Langstrumpf und Jim Knopf wäre ja auch zu nennen. Was ist mit Fatshaming im Falle eines Klößchen von TKKG? Mit den neunmal klugen Brillenträgern? Ich gebe zu, dass ich mich ohne kritischen elterlichen Beistand immer ziemlich echauffiert habe über die gelangweiligen Internatsmädchen wie Hani und Nani oder Dolly, die jedes Frauenklischee bestätigt haben. Auch fand ich es ein bisschen widerlich und vermutete einen Rest an Rassismus im heutigen Sinne, dass die Blonden öfter die Guten oder Hübschen waren als die Brünetten. Gelesen habe ich die einschlägigen Bücher trotzdem und es macht Kinder stark, solche Vorurteile selbst zu empfinden und dagegen zu steuern. Das wäre indes besonders einfach bei Pippi Langstrumpfs auch für kleinere Kinder in ihrer Übertriebenheit leicht erkennbaren Behauptungen über lügende Leute aus Nicaragua oder auf den Händen laufende Hinterinder. Aber das ist nur eine Möglichkeit, die ihrerseits ein gerüttelt Maß an persönlicher Beteiligung verrät. Meistens ist sowas egal, es wird einfach überlesen, man überträgt davon nichts auf die Lebenswirklichkeit. Auch Kinder tun das selten. Es bleibt also ein weitgehend konstruiertes Gespinst, das sich an dem Wohlbefinden einiger weniger orientiert und den daraus gezogenen Kurzschlüssen auf eine breitere Allgemeinheit. Dass die Vielzahl der mündigen Bürger, darunter auch sehr viele, die sich von der einen oder anderen Kinderbuchfantasie-Gemeinheit gekränkt fühlen könnten, wenn sie denn ein verspanntes Verhältnis zur Literatur hätten, solche Eingriffe nicht wünscht, das haben mehrere Umfragen und öffentliche Meinungsbilder ergeben. Aber das wird natürlich ignoriert von den echten Menschenfreunden, denn die anderen wissen ja nicht, was sie tun, was sie da lesen und wie sehr sie das innerlich unmerklich bereits manipuliert hat. Die Korrekturwilligen aber blicken weiter. Vor allem aber sind sie eines: aufgeklärt, wissend, menschlich, mit einem Wort gut. Gut genug jedenfalls, anderen Vorschriften zu machen. In der Kinderbuchliteratur, überhaupt in der Literatur, haben die aber nichts zu suchen. Die in Rede stehenden Texte sollen bitte nicht fragmentiert werden, auch wenn es sich auf den ersten Blick nur um einzelne Wörter handelt.